Blatt, sodass du mitverfolgen kannst, wo wir vom Thema her angehen heute Morgen. Mich hat Abschied von Reinhard auch sehr betroffen gemacht. Auch wenn man eine Person nicht persönlich kennt, ist so eine Situation etwas, wo einem innerlich zutiefst aufwühlt, nachdenklich stimmt, weil wir wissen, dass wir alle sterbliche Menschen sind. Auch wenn man jung ist und das noch ein weit entfernter Gedanke ist, Ereignisse können eintreten, die uns ganz schnell in Lebensumstände bringen, wo Gott wichtig wird. Wo ich merke, es gibt anders als nur das, was mich beschäftigt im Alltag, wo mit der Familie, wo mit dem Job, wo mit der Schule, wo mit der Ausbildung zu tun hat. Und so ist mir auch ein Anliegen, einfach auch nochmal der Familie herzliche Anteilnahme aussprechen. Es ist ein Anliegen, wie der Hannes gesagt hat, vielleicht auch vom Thema heute Morgen auf das irgendwie Bezug zu nehmen. Können wir noch schnell schauen? Ja, da sind wir ja bereits schon an der Wand.
Hochdeutsch reden bitte.
Bitte?
Hochdeutsch.
Wer Schriftsprache braucht, hätte ich die schriftliche Predigt da. Wir haben das bereits schon gemacht. Ich würde bei der Mundart bleiben, aber ich habe noch schriftliche Texte da. Also wenn das jemand bräuchte, würde ich den schriftlichen Text von der Predigt gerne zur Verfügung stellen. Könnte sich jemand auf jeden Fall melden. Ist noch jemand da, der das bräuchte? Haben wir das abgefangen? Sehr gut. Da hinten. Darf ich dich nicht bitten, dann jemandem zu geben? Ich finde das wichtig, dass man es mitverfolgen kann. Da wären noch zwei Exemplare. Danke dir vielmals. Ich habe mich gefragt, was ist angemessen in dieser Situation? Was ist hilfreich? Was stärkt? Was tröstet? Es gibt im Leben nebst dem Abschied von einem Menschen ja so viele andere Ereignisse, die uns in Grenzzonen führen, wo bewirken, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen, wo auslösen, dass wir nicht wissen und nicht sehen, wie es weitergeht. Darum habe ich gefunden, es wäre vielleicht gut, wenn wir über ein Thema reden miteinander, das uns früher oder später alle betrifft. Depressive Zustände. Situationen, wo das Leben nur noch düster aussieht. Wo ich das Gefühl habe, da ist ein Schatten, der mich permanent begleitet. Eine innere Leere, mit der ich nicht umgehen kann. Oder ich fühle mich eingegangen. Ich muss schnell schauen, das müssen wir noch einstellen. So, jetzt hat das gehen. Eine Situation, wo ich einfach den Eindruck habe, es ist um mich herum alles so schwergewichtig. Der Weg abwärts, hat jemand das genannt. Wenn ich wie in einer Spirale inne bin. Psychiatrische Untersuchungen haben gezeigt, und das habe ich faszinierend gefunden, dass ein durchschnittlicher Arzt in seiner Praxis, ein Allgemeinmediziner, zwischen 10-20% seiner Patienten, die er sieht, als depressiv einstuft. Er behandelt sie vielleicht nicht so, aber da ist im Hintergrund so eine Erfahrung, so ein Erlebnis und das sieht so, das empfinde mich so, es sieht so aus, als aus dem, wenn man in dieser Situation ist, als ob es keinen Ausweg gibt. Daniel Hell war Professor für Psychiatrie für viele Jahre am Universitätsspital Zürich. Und er hat in einem Interview gesagt, beim genaueren Hinschauen geht es bei einer Depression um ein ohnmächtiges Gedankenkreisen. Er hat sich mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt. Ein ohnmächtiges Gedankenkreisen, und er sagt, das sind zwei Komponenten, die ineinander spielen. Zum einen fühlt eine depressive Person sich im Denken blockiert. Das ist noch wie ein Widerspruch, sagt er. Einerseits habe ich das Gefühl, es dreht sich alles nur um das Thema mehr. Auf der anderen Seite ist eine Denkblockade da. Ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht in der Lage, aus dieser Zone mich rauszubegeben und frische Gedanken zu denken. Es ist wie ein Grübelzwang und eine Denkhemmung, sagt er, die gleichzeitig Hand in Hand gehen und ich habe den Eindruck, ich komme nicht voran. Jetzt weiss ich nicht, ob du so eine Situation schon erlebt hast, wenn nicht, bist Gott dankbar. Und wenn nicht, kann es durchaus sein, dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis wir in so Umstände kommen. Ich bin eigentlich von meinem Gemüt her jemand, der, ich würde sagen, durchschnittlicher Schweizer, neigt vielleicht ein bisschen zu Pessimismus. Wenn es schief gehen kann, wird es schon schief gehen. Aber nicht übermäßig negativ eingestellt. Und trotzdem hat es in meinem Leben Phasen gegeben, wo ich das Gefühl hatte, wie weiter. Das Thema vom heutigen Morgen. Wie weiter in dieser spezifischen Situation? Jetzt, die Beschreibung von Daniel Hell passt treffend zum Hiob 3. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, aber wenn du mit dem Hiob nur ein bisschen vertraut bist, wir reden ja und wir sagen das auch in der Mundart, wir reden von einer Hiobsbotschaft. Und damit meinen wir immer, es ist etwas geschehen, das man nicht einordnen kann. Es ist etwas passiert, das schwergewichtig ist. Und können wir noch schnell schauen? Ich würde gerne abtasten, so etwas, was der Wissensstand ist. Wenn ich Hiob sage, was kommt dir spontan in den Sinn? Mit was verbindest du den Namen? Irgendjemand von euch?
Er hat alles verloren, was er hatte.
Alles verloren, sagt er, was er hatte. Traumatische Erfahrung. In diesem Segment, was würdest du sagen, René?
Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gepriesen sei der Herr.
Du hast sogar das Zitat in der Einleitung zum Buch noch in Erinnerung. Trifft genau mit dem zu. Er hat alles gehabt, was er sich je hätte wünschen können. Ihm ist alles genommen worden, was er je besessen hat. Eine traumatische Erfahrung. Können wir noch etwas konkreter sein, wenn du von diesem Buch Hiob schon gehört hast? Wie ist er umgegangen mit dem?
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Richtig. Am Anfang hat er das gesagt. Wie war das später für ihn? Bitte?
Er hat daran festgehalten.
Bis am Schluss?
Ja.
Er hat nicht zweifelt?
Zweifelt schon, aber er hat daran festgehalten.
Schauen wir ein bisschen genauer. Ich stimme mit dir überein. Er ist bei dieser Linie geblieben. Was mich beeindruckt bei diesem Buch, er hat in seine Seele schauen lassen und ist depressiv geworden. Trotz dieser Tatsache. Es ist möglich, Leute an Gott festzuhalten und trotzdem in der Depression nicht zu trudeln. Und das schauen wir gerne an miteinander, dass du vielleicht bei dir selber auch barmherzig kannst sein in so einer Situation. Also, wir haben die Symptome im Hiob 3, wenn du eine Bibel bei dir hast und willst mitlesen, oder wenn du im Beilageblatt lesen willst, dann ist der Text ebenfalls abgedruckt. Schauen wir uns die Situation ein bisschen näher an. Er wird mit einer Wucht getroffen, dem Mann, der beispielslos ist. Und ich würde so sagen, es hat jeder Mensch einen Bruchpunkt. Nur wissen wir nicht genau, wo der ist. Es ist ein Punkt, wo ich dermaßen entmutigt bin, dass ich nicht mehr weiter weiss. Ob das im Moment deine Situation ist, dann würde das in deine Lebenslage einsprechen. Ob du sagst, nein, im Moment ist das bei mir nicht der Fall, dann ist es vielleicht gut, das einfach im Hinterkopf zu behalten. Das kann kommen. Schauen wir ein bisschen genauer, wie der Hiob mit seiner Situation umgegangen ist. Schauen wir, ob wir ein realistisches Bild von dem, wie er mit diesen Tiefschlägen. Also muss sich das mal vorstellen. Er hat nicht nur Kapitel 1 all seinen Besitz verloren. Er hat nicht nur seine gesamte Familie verloren. Alle Kinder, die er hatte, kommen um. Auf eine tragische Art und Weise. Aber am Schluss, als ob das nicht genug ist, verliert er seine Gesundheit. Ich bitte dich, Wie würdest du mit dem umgehen? Ich hätte schon gesagt, beim Besitzverlust, danke vielmals Gott. Lohnt sich zu glauben? Ich hätte gesagt, nachdem ich meine Familie verloren habe, um Gottes Willen, was ist deine Vorstellung? Was hast du vor mit mir? Und wenn es dann um die eigene Gesundheit geht, würde ich sagen, jetzt geht es für mich nicht mehr auf. Jetzt geht es nicht mehr auf. Und er hat so empfunden. Bitte nimm das einfach zur Kenntnis. Er verdammt den Tag, an dem er geboren ist. Falls du das als nicht sehr appetitlich anschaust, es steht so im Text. Er verflucht den Tag von seiner Geburt. Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich auf die Welt gekommen bin. Die Nacht, an dem die Mitteilung gekommen ist, es ist ein Bub geboren. Der Hiob sagt das, nachdem er 7 Tage lang gar nichts gesagt hat und geschwiegen hat. Seine Lage ist eine absolute trostlose Lage. Gott erlaubt so Situationen. Seine Klage ist nachvollziehbar. Ich höre immer wieder Leute sagen, als Christ darfst du nicht klagen, darfst dich nicht beklagen. Humbug. Das stimmt hinten und vorne nicht. Da ist einer, der das macht. Da ist einer, der in seine Seele Einblick lässt und sagt, das ist im Fall nicht lustig, Gott, was du mir zumutest. Er, der erfolgreiche Geschäftsmann, der tief religiöse Gläubige, wohlverstanden. Jemand, der sehr Gott verbunden gelebt hat. Er, der Grossrat, der sich in seiner politischen Gemeinde engagiert hat. Er verliert seine Vergangenheit. Seine Gegenwart wird ruiniert wegen der Gesundheit, die nicht mehr da ist. Und er hat keine Zukunft mehr. Er ist depressiv, egal wie du es anschaust. Er verflucht den Tag von seiner Geburt. Beacht, er hat nicht Gott verflucht. Hast du recht? Er hat nicht Gott verflucht. Aber er hat seine Geburtssituation, den Tag von seinem Geburtstag, verflucht. Seine düstere Stimmung verdichtet sich in dem, was folgt. Wir sind im Hiob 3, jetzt in den Versen 4 und 7. Der Tag, jetzt wird er detailliert. Er lässt nicht nach mit seiner Klage. Der Tag möge versinken in Dunkelheit. Kein Licht wird dem Tag entsprechen. Gott da oben soll den Tag selber vergessen. Den Tod soll ihn holen, den Tag. Ich wünschte, dass dunkle Wolken sich auf ihn legen. Finsternis. Das Licht abdunkeln würde. Und das für immer. Nacht von meiner Geburt. Er geht in Detail auf den Tag nochmal ein. Ausgelöscht, sechs aus dem Jahreskreis. Nie wieder erscheint sie auf dem Kalender. Stumm und trostlos soll sie sein. Eine Nacht, in der keine Freude ist. Meine Geburt, ein Geburtstag ist kein Anlass zur Freude. Sagt er ausführlich. Bitte beachtet, Schlüsselwort in diesem Abschnitt ist das Wort Finsternis. 5-mal in diesem ganz kurzen Abschnitt ist die Rede von dunkel und düster. Wenn ein Säugling geboren wird, kommt er aus der Dunkelheit der Gebärmutter von der Mami. Von der Finsternis ans Licht. Buchstäblich. Der Hiob ist so down, 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 dass er sagt, ich würde lieber in der Finsternis bleiben. Als in die Situation eingeraten, auf jegliche Art und Weise, versucht er, seine Abscheu zum Ausdruck zu bringen. Über den Tag von seiner Geburt. Falls du denkst, ja, das langt in etwa, das ist ziemlich negativ. Es ist negativ. Er geht weiter. Verse 9 bis 10. Die Nacht, er kommt nochmal mit dem Thema. Die Nacht soll finster bleiben. Ohne Sternenlicht. Ich habe vergeblich auf Licht gewartet, die Strahlen vom Morgenrot sehe ich nicht. Schau das an. Mühe vom Leben, sagt er, sind mir mit dem, dass Gott mich auf die Erde gestellt hat, nicht erspart geblieben. Mühe vom Leben. Es gibt Freude vom Leben. Aber heute Morgen erlaubt mir kurz, die andere Seite zu beleuchten, weil die gibt es auch. Wie gehen wir um, ist letztlich die Frage. Aber lass uns den Hiob noch mal ein bisschen genauer anschauen. Es kann sein, dass Schmerz, dass Troubles, dass Schmach, dass Leid dazu führen, dass Lebenswille abgewürgt wird. Das ist seine Situation. In so einer Situation sagen mir dann vielleicht Sachen, die wir nicht unbedingt so meinen. Darum ist es gut, miteinander barmherzig umzugehen. Wenn jemand so extreme, zugegebenerweise, so extreme Äußerungen macht, hat das mit der Drucksituation zu tun. Wenn jemand sagt, mein Leben macht keinen Sinn mehr. Ich bin völlig am Ende. Ich bin total hilflos. Ich sehe keine Hoffnung mehr. Dürfen wir das ernst nehmen? Und wir müssen realisieren, es hängt mit der aktuellen Lebenssituation von dieser Person zusammen. Und das ist die Stimmungslage des Patriarchs, die aktuelle. Er ist nicht am Rand von einer Depression, er ist mit drin. Wie weiter? Schauen wir es noch mal ein bisschen genauer an. Er verwünscht, in dieser Lage, verwünscht er, das sind die Verse 11 bis 19, einfach, dass du das kannst würdigen und nachvollziehen, er verwünscht seine eigene Existenz, nicht nur seinen Geburtstag, aber seine Existenz. Und er stellt eine Frage, die du und ich, wenn wir ganz ehrlich sind, auch schon gestellt haben. Warum bin ich nicht bei der Geburt gestorben, wo meine Mutter ihre Wehe hatte? Zuerst sagte er hier, ob ich wünschte, ich wäre nie geboren. Jetzt ergänzt er, wenn ich schon auf die Welt kommen musste, so wünschte ich mir mindestens, dass es bei der Geburt zum Tod geführt hätte, mein Leben. Das ist das erste von vier Mal, wo er die Warum-Frage stellt. Offensichtlich ist es nicht falsch, die Frage zu stellen. Er hat sie aufgeworfen. Falsch ist es, von Gott zu erwarten, wenn ich es so sagen darf, dass er verpflichtet ist, mir auf die Warum-Frage eine Antwort zu geben. Die Frage darf ich stellen. Aber Gott ist nicht gebunden daran, mir eine Antwort zu liefern. Er muss mir nicht Rechenschaft ablegen. Übrigens, falls du findest, das ist ein bisschen komisch, danke an Jesus Christus, danke an unseren Erlöser. Unmittelbar vor seinem Kreuzestod. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist das eine rhetorische Frage? Ich glaube es nicht. Er hat das empfunden. Wenn er das so empfindet, dürfen wir auch? Darf ich zu dem stehen? Die Aussage vom Sohn Gottes im Angesicht von seiner Agonie, im Angesicht dessen, was ihm unmittelbar bevorsteht, die hat er mit einem lauten Schrei gemacht. Anders, als ich es jetzt vorher gesagt habe. Der Satz kann man einfach übersetzen, vom Griechischen ins Deutsche. Aber er ist schwer zu verstehen. Der Sohn Gottes, Gott im Fleisch, spürt Gott Verlassenheit? Derjenige, der ohne jede Sünde war, wird zur Sünde gemacht, damit deine und meine Schuld tilgt werden kann. Er wird belastet, damit ich entlastet werde. Er tilgt die Schuld ein für alle Mal. Komplett, vollständig, endgültig, unwiderruflich. Das Beste, was einem Menschen passieren kann. Wie es du gesagt hast. Leute, das ist letztlich ein Mysterium. Dass der Schuldlose zur Sünde gemacht wird, ist ein Geheimnis, das wir nicht letztlich verstehen können. Das Geheimnis, an dem unsere ganze Erlösung hängt. Hast du da angedockt? Hast du? Much entscheidend. Zurück zum Hiob. Die Warum-Frage, musst du wissen, wird auch später in diesem Buch nicht beantwortet, bis zum Schlusskapitel nicht. Auch dort nicht. Gott offenbart sich dem Hiob. Er zeigt ihm, wer er ist. Er erklärt ihm das Wer, aber nicht das Warum. Das ist ein grosser Unterschied. Vor ein paar Jahren bin ich doof ausgerutscht und habe meine Schulter gebrochen. Nicht gravierend, aber angeknackst, so dass es recht weh hat. Warum hat das passieren in dieser Situation? Ich weiß es nicht, das war letztlich nicht entscheidend. Aber, als ich im Spital war und der Arzt hat das Röntgenbild gemacht und mir das erklärt hat, wie das passiert ist und wie der Bruch aussieht und was man machen kann, lass mich dich etwas fragen. Meinst du, die Erklärungen vom Arzt haben mir meine Schmerzen weggenommen? Meinst du, die Röntgenbilder an der Wand, am Lichtkasten, haben mir geholfen, mit den Schmerzen umzugehen? Nein, es hat Medikament gebraucht. Der Zuspruch vom Arzt war nicht. Aber sein Rezept ist, was geholfen hat. Und oft meinen wir, wenn ich eine Antwort aufs Warum habe, dann ging es mir besser. Wir meinen das. Aber es ist nicht wirklich so. Der Warren Wiersbe, der hat einmal gesagt, das ist ein amerikanischer Pastor, den ich hoch respektiere, der hat gesagt, Menschen leben nicht von Erklärungen. Menschen leben nicht von Erklärungen. Wir leben von Verheißungen. Auch das ist ein grosser Unterschied. Er hat natürlich recht. Die Erklärungen vom Arzt sind interessant gewesen. Cool fänden sie mir nicht. In der Situation. Der Hiob macht weiter in der Schilderung von seiner erbarmenswerten Klage. Lies das. Wir sind jetzt in den Versen 13 bis 16. Er ist immer noch in dieser Spirale drin. Wenn ich tot wäre, hätte ich endlich Ruhe. Hast du so gedacht? Oh, wenn es noch durch wäre. Dann könnte ich mal recht schlafen. Dann wäre ich weg. Warum bin ich nicht wie eine Fehlgeburt? Ich meine, das ist ziemlich drastisch, willst du nicht sagen? Warum bin ich nicht wie eine Fehlgeburt verscharrt worden, wie ein Totgeborener, der nie auch nur einen Atemzug gemacht hat? Leute, das ist ziemlich eine radikale, das ist ziemlich eine klare Erklärung von der Situation, in der er sich befindet. Er hat einen verständlichen Wunsch. Es geht weiter. Er hat einen Wunsch, den wir absolut nachvollziehen können. Und er fängt in diesem Abschnitt, im nächsten, fängt er wiederum mit einem Warum an. Das ist für mich verblüffend. Absolut verblüffend. Warum? Dass er so ehrlich ist. Mehr als wir manchmal. Wir geben uns sehr oft mit Klischees zufrieden. Wir machen sehr oft fromme Sprüche, machen, wo wir sagen müssen, das tönt gut, aber die Wirklichkeit ist manchmal schwieriger. Er sagt, warum lässt Gott Menschen leben? Die mühen sich ab, die werden verbittert, die haben keine Hoffnung. Sie sehnen den Tod herbei, in manchen Situationen. Er kommt nicht. Sie suchen ihn wie einen verborgenen, versteckten Schatz. Ruhe finden sie erst dann, wenn wir abgedankt haben. Freude kommt dann, wenn es vorbei ist. Warum, fragt er, warum in aller Welt muss ich noch leben? Gott hat mich eingepfercht. Ich sehe nur noch Düsters. Der gesagt hat, mein Erlöser lebt, hat auch das gesagt. Das schließt sich nicht aus. Das widerspricht sich nicht. Nochmal, zum dritten Mal stellt er die Warum-Frage in seinem Selbstgespräch. Ist er suizidgefährdet, der Hiob? Ich glaube es nicht. Er will sich nicht selber das Leben nehmen. Er will, dass Gott ihm das Leben nimmt. Gott erscheint ihm grausam. Er lässt Menschen unter scheinbar sinnlosen Bedingungen dahin vegetieren. Du hast so Situationen erlebt und ich auch. Das gibt's. Daher das Nachhaken. Warum muss ich noch da sein? Er fühlt sich eingepfercht. Ich finde das eine ganz interessante Beschreibung. Gott hat mich eingepfercht. Er ist mit einer Mauer konfrontiert, mit einem Gefängnis konfrontiert. Es ist nicht eine Mauer, die abschirmt. Aber es ist eine, die ihn einschliesst. Eine Leiterfahrung kann mich so einengen, dass ich nicht mehr anders sehe. Bitte beacht, es heisst, Gott hat mich eingepfercht. Es ist zum ersten Mal, dass sich der Hiob beklagt im dritten Kapitel von 42, dass Gott die Ursache ist von seiner widrigen Erfahrung. Gott ist die Ursache von seinem Problem. Das wirft ein paar Fragen auf. Schau, wie er seine Situation weiter schildert. Schmerzen, die er hatte, und die Ärzte sind sich nicht einig, was genau das gesundheitliche Problem war. Vermutlich ist das Furunkulose, die er hatte, etwas extrem Schmerzhaftes. Er schreit vor Schmerz. Wenn ich essen will, tut das weh. Schleimhäute sind betroffen. Meine schlimmsten Befürchtungen sind eingetroffen. Das, wovor ich mir am meisten geraut habe, genau das ist passiert. Ich lebe ohne Ruhe und Frieden, getrieben von einer Qual. Und es sieht aus, als ob das nicht aufhört. Leute, das ist ein erbarmungsvoller Zustand. Findest du nicht? Mit so jemandem gehen wir barmherzig um. Das ist ein dramatischer Monolog, den er führt. Er lässt seine Verbitterung freien Lauf. Er klagt. Bitte nimm das zur Kenntnis. Der Hiob, nochmal, er klagt. Aber er klagt nicht an. Im Moment. Auch das kommt noch. Auch das kommt in diesem Buch noch. Und ich staune manchmal, wieso dass wir nicht ehrlich dazu stehen können und sagen, ja, es gibt in der Tat Lebenssituationen, wo man das darf. Was können wir machen in so einer Situation? Das ist jetzt allweg der Jumping Point. Das ist das, was maßgebend ist. Zu wissen, wie gehe ich um, wenn mich Gott in so eine Situation einführt? Wie kann ich verhindern, dass ich verzweifle in dieser Situation? Jemand hat gesagt, Christen mögen zweifeln, aber sie müssen nie verzweifeln. Als ich das erste Mal gehört habe, fand ich, das ist noch ein netter Spruch. Und ich habe selber verwendet das Zeitli. Heute glaube ich das nicht mehr. Ich habe Christen kennengelernt, die verzweifelt sind. Ich weiss von Christen, die sich das Leben genommen haben, weil sie es nicht mehr gesehen haben. Auch das gibt es. Also, wie gehe ich um? Vielleicht können wir beim Hiob zwei, drei Sachen abschauen. In einer Grenzerfahrung hinein. Wenn eine Heimsuchung an meine Tür klopft, drei Aspekte, hoffentlich, die dir und mir eine Hilfe sind, die mich in so einer Lage mindestens ein Stück weit tragen. Ich glaube, das eine, was hilft, ist, dass ich mich einfach nicht überraschen lasse von dem. Dass ich nicht tue, als ob das etwas total Außergewöhnliches wäre. Wenn ein Champion wie der Hiob in so ein Loch hineinfallen kann, kann ich auch. Muss ich damit rechnen, dass mir das auch passieren kann? Christsein bewahrt mich nicht vor solchen Situationen. Ich glaube, wir helfen einander, wenn wir das uns in Erinnerung rufen. Schau, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Wir sind gefallene Geschöpfe. Wir leben in einer gebrochenen Schöpfung. Wir sind gebrochene Menschen. Also bin ich nicht überrascht, dass so Brüche geschehen. Gott bewahrt mich nicht. Christsein schützt mich nicht vor solchen Situationen. Manche von uns wissen das aus eigener Erfahrung. Andere haben beobachtet. Apostel Paulus kommt in Situationen, wo ihm depressive Phasen nicht fremd gewesen sind. 2. Korintherbrief. Meine lieben Freunde, ich will euch informieren, was für Herausforderungen uns auferlegt worden sind. Wir haben Vernichtens erlebt, sagt er, so dass wir glaubt haben, mit dem Leben nicht davonzukommen. Wir haben am Tod buchstäblich ins Gesicht geschaut, sagt der Apostel. Also bist nicht überrascht, wenn in deiner Biografie der Anruf kommt. Jetzt bist du dran. Das ist sein. Lassen wir uns nicht überraschen. Das andere, was wir aus dem Hiob ableiten können, es ist weise, nicht zu radikal zu reagieren. Eine Entmutigung, die sich immer mehr wiederholt, die kann zu einem Perspektivenverlust führen, in der Tat. Das ist beim Hiob passiert. Er gerät aus dem Gleichgewicht. Er macht Aussagen, die einseitig sind. Sie sind verständlich, aber sie haben eine Schlagseite. Situativ bedingt. Und das kann bei mir, bei dir und bei mir auch passieren. Ich habe einen Freund. Ich habe ihn seit vielen Jahren gekannt. Ein feiner Christ. Jahrelang hat er treu in unserer Gemeinde mitgearbeitet. Sehr hilfsbereit. Sein persönliches Umfeld aber hat sich herausgestellt, ist es problematisch gewesen. Über viele Jahre belastet. Mehr als wir seine Freunde gemerkt haben. Eine schleichende Entfremdung setzte ein bei ihm. Irgendwann hat er sich einfach verabschiedet. Er ist nicht mehr gekommen. Er hat mir später gesagt, weißt du, Ari, Gott hat in meinem Leben versagt. Darf ich sagen, wie er es gesagt hat? Deutsch und deutlich. Gott hat mich verarscht. Der Gott, an den ich einmal geglaubt habe, war einmal mein Freund. Heute ist er eher mein Feind. Auch das gibt es. Es ist eine traurige Story. Natürlich. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Da kann sich noch etwas verändern. Aber so eine radikale Reaktion ist nicht hilfreich. Noch hat Gott Optionen, auch mit ihm. Hiob selber ist nach seiner langen Odyssee, er ist zu dem Schluss gekommen, am Ende des Buches. Er sagt, es stimmt, es trifft zu, ich habe von Sachen geredet, die ich nicht verstanden habe. Sachen, die über meinen Verstand ausgegangen sind. Und darum, ehrliche Seele, sagt er, widerrufe ich meine Aussagen, die ich gemacht habe. Ich bereue das, dass ich so radikal reagiert habe. Also bist nicht überrascht, wenn die Einbrüche geschehen. Versuch nicht so radikal zu reagieren, wenn es irgendwie geht. Und das Dritte, das scheint für mich much entscheidend zu sein, das Wichtigste von diesen 3 Punkten. In so einer Situation ist es gut, wenn wir uns nicht abschotten. Ist es gut, wenn wir in einer Gemeinschaft eingebettet sind. Wir haben uns noch getroffen zum Gebet und das hat mich beeindruckt, dass du das erwähnt hast, Johannes. Wie gut, dass es dir selber tun hat in dieser Situation mit dem Reinhard. Dass du eine Gemeinschaft, dass du Brüder, dass ihr miteinander das Leid tragt. Familie nicht allein lässt in dem. Schott dich nicht ab. Die natürliche Neigung ist, ich ziehe mich zurück, ich isoliere mich, ich will mit niemandem nichts zu tun haben, weil ich bin in einer Situation, wo sich nur um jetzt meinen Schmerz dreht. Hilfreich dann, jemanden wissen zu lassen, ein paar wenige Freunde zu haben, die dir in die Seele schauen dürfen, die dürfen Fragen stellen, wie geht es dir, wo du schonungslos ehrlich, ohne fromme Klischee, kannst sagen, wie es dir geht. Der Paulus ruft im Neuen Testament zu dem auf, wenn jemand durch eine Talsohle hindurchgeht, begleiten wir die Person in ihrem Kummer, im Idealfall. Und begleiten heisst, wir tragen mit. Wir reden. Wir schweigen nicht nur. Manchmal ist es schweigen gut, aber wir reden auch. Wir fragen, wir hören, wir versuchen, unsere Situation einzufühlen. Wir versuchen, Anteilnahme zu zeigen, Verbundenheit auszudrücken, Körperkontakt vermitteln. In der Landwirtschaft, das war meine Erfahrung, ist man nicht Gashi, Maschi und umarmt einfach jeden Mann. Aber manchmal ist der Körperkontakt einfach gut, oder? Du machst es mit den Tieren auch.
Ja.
Wieso machen wir das nicht mit Menschen?
Ja, eben, weil
man. Gell? Ich stelle mich mein. Manchmal braucht es nur jemanden in den Arm zu nehmen. Du musst gar nichts gross sagen. Oder? Gerade wie bei einer Kuh. Mit dem sagst du nicht, du bist eine Kuh. Mit dem sagst du einfach, so sind wir geschaffen. Wir haben Gefühl. Wir haben Gefühl. Und wenn ich mich nicht abschotte und das zulasse, dass die Gefühle zum Ausdruck gebracht werden, dann machen wir das, was der Paulus im Neuen Testament schreibt. Und mit dem sind wir praktisch am Ende. Was schreibt er dann? Hiob ist in einer Situation, er hat den ganzen radikalen Komplex. Und im Galaterbrief die Aussage vom Apostel, du kennst sie. Wir sollen die Bürde, wo einzelne von uns auferlegt wird, die sollen wir mittragen. Und im Fall erfüllen wir das eine wichtigste Gebot, unter dem Christen steht, das Liebesgebot, mit genau dem Verhalten. Das Gesetz Christi erfüllen wir dadurch, dass wir zu Lastenträger werden. Nicht Zuschauer, nicht Ankläger, nicht Analytiker. Erklärungen brauchen wir nicht. Tröstende Träger. Bitte behalte das, wenn alles andere vergisst heute Morgen. Behalte das in Erinnerung. Ich möchte in einer dramatischen Situation, ich wette, wenn ich mit Leuten konfrontiert bin, die im Krisenmodus leben, ein Lastenträger sein. Und das darf man ruhig einmal fragen. Wie kann ich dir helfen, deine Bürde mitzutragen? Nicht, lüg mir an, wenn du etwas brauchst. Total quere Reaktion. Wie kann ich dich unterstützen in dieser Situation? Als ein Betroffener solltest du deine Bürde nicht für dich selber behalten. Du solltest Freunde finden, die dich begleiten. Als Begleiter fühl mit. Der Hiob war ein gebrochener Mensch im dritten Kapitel. Und genau deshalb redet er heute noch zu uns. Predigt zusammengefasst in einem Satz. Gott braucht gebrochene Menschen. Gott braucht gebrochene Menschen. Und deine und meine Aufgabe ist es, helfen zu tragen, was die Last ausmacht. Darf ich dich bitten, noch kurz aufzustehen? Hey Jesus, wir wollen dir herzlich danken, dass du manchmal derjenige bist, den wir nicht verstehen. Wir danken dir dafür, weil wenn wir alles verstehen würden am Christentum, dann wäre das eine menschengemachte Religion. Und wir sind froh, dass das nicht so ist. Du bist Gott und wir sind es nicht. Du weißt, was du machst und wir verstehen sehr oft nicht, was wir selber machen. Darum sind wir da heute Morgen zum Bekennen. Wir brauchen dich und wir brauchen einander. Ich möchte dir herzlich danken für die FG Negeri. Dass sie ein lebendiges Zeugnis, ein greifbares Testament, eine erfahrbare Hoffnung war im Tod von Reinhard. im Abschied nehmen, dass da Trost, dass da Anteilnahme, dass da Verbundenheit da ist. Und ich möchte dich herzlich bitten, dass gerade die engere Familie das weiterhin spüren darf. Die Menschen nehmen Anteil. Dass das ein Markenzeichen von dieser Gemeinde sein darf, auch in Zukunft. Und ich möchte dich insbesondere für diejenigen bitten unter uns, die heute da sind und im Krisenmodus leben. In einer Situation, in der sich befindet, aus was für Gründen auch immer, die kennst du. In einer Situation, in der es so aussieht, als gäbe es keine Lösung. Als wüssten wir nicht weiter. Und wir wissen nicht weiter vielleicht. Und darum danken wir dir herzlich, dass du ein Herz hast für gebrochene Menschen. Und irgendwo, wenn es nicht schon war, wird jeder von uns seine Brüche erleben. Darum sind wir dankbar für die Gemeinschaft. Sind wir dankbar für Freunde. Und werde dich bitten zum Schluss von dem Gottesdienst, dass du uns allen hilfst. Ich schließe mich mit ein. Dass wir offen, ehrlich, transparent können umgehen mit den Sachen, die uns belasten. Sodass jemand das weiss. Und Gemeinschaft und Trost kann stattfinden und Unterstützung. Danke dafür. Danke, dass du die Gemeinde weiter begleitest. Danke für alle die, die mitarbeiten und sich engagieren, auch wenn wir manchmal einen langen Atem brauchen. Schenk du den weiterhin. Segne du die Gemeindeleitung. Segne du die Frauen. Insbesondere die Frauen, die an so vielen Stellen im Hintergrund arbeiten. Wo man es sehr offen sieht. Wo man das Gefühl hat, ja, mein Beitrag ist unwesentlich. Danke, dass das nicht stimmt. Jeder Beitrag hat Gewicht. Und so erbitten wir jetzt über den Rest von dem Sonntag. Dein Segen, lass du dein Angesicht über uns leuchten, Gott. Schenk uns auch in schwierigen Umständen wieder Lebensfreude und den Mut, einfach an dem heutigen Tag dir zu vertrauen für das, was ansteht. Wir danken dir, dass du unser Freund bist und bleibst. Forever and ever. Amen. Du darfst wieder Platz nehmen.